Die zweite Lesung an diesem Sonntag steht in Galater 3. Die Verse 1 bis 14. Die Predigt wird dann die Verse 6 bis 9 betreffen. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch die Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsert Willen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme, in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Der Herr segne an uns sein Wort. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir wollen heute die Predigtreihe über Galater 3 fortsetzen. Und Paulus ringt um diese Gemeinden, dass sie wieder zur Besinnung kommen. Denn sie haben einmal gewusst, dass sie Gott nicht aufgrund ihrer Werke, sondern aufgrund ihres Glaubens gefallen. Und wir haben das letzte Mal in den Versen 1 bis 5 gelesen, wie wir es gerade gehört haben, wie Paulus anhand ihrer Erfahrung argumentiert. Er wollte erreichen, dass sie zugeben, dass sie den Geist eben nicht durch Werke erhalten haben, sondern durch Glauben. Und dass der Geist aufgrund ihres Glaubens Wunderwerke unter ihnen getan hat. Und jetzt in Vers 6 wechselt Paulus praktisch seine Argumentationsmethode. Er kommt zur Theologie, denn er will es nicht dabei belassen, den Gemeinden einfach nur zu sagen, was richtig ist und sie an den Beginn ihres Glaubenslebens erinnern, sondern er will sie ganz und gar für das Evangelium gewinnen. Und darum hat er sich auch noch zur Aufgabe gemacht, die Argumente der Irrlehrer zu widerlegen und ihren Glauben zu stärken, indem er ihnen systematisch jetzt das Verhältnis von Gesetz und Evangelium und Glaube erklärt. Damit beschäftigt er sich eigentlich das ganze dritte Kapitel lang. Er zeigt auf, wie schon im Alten Testament, denn darauf berufen sich natürlich die Irrlehrer, der Glaube als Errettungsmittel gedacht war und nicht das Gesetz. Wir wollen heute damit beginnen, seine Argumente zu betrachten, damit auch unser Glaube dadurch gestärkt wird. Wir haben ja gemerkt, in den Versen 6 bis 9 stellt Paulus vor allem Abraham ins Zentrum seiner Betrachtungen. Und die Frage stellt sich uns, warum ausgerechnet Abraham? Was ist jetzt an diesem Mann so Besonderes? Was hat Abraham, was andere nicht haben? Warum kann er seinen Beweis nicht etwa auch mit David führen oder anderen Glaubensvätern? Nun, zum einen war Abraham sicherlich das Hauptargument der Judaisten, denn er ist dem leiblichen Aspekt nach der Vater des Volkes Israel. Sein richtiger Name war ja Jakob, ist ja der Enkel Abrahams gewesen. Und Gott stellt sich im Alten Testament, wenn er der Gott Israels ist, immer wieder als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs vor. Im Neuen Testament lesen wir dann, wie die Pharisäer darauf bestehen, wir haben Abraham zum Vater. Sie dachten also, dass nur das nationale Volk Israel das Volk Abrahams und somit sogar das Volk Gottes ist. Und Kennzeichen dieser Volkszugehörigkeit, so kommt es im Galaterbrief ganz deutlich raus, ist die Beschneidung der männlichen Vorhaut. Wer also dazugehören will, der muss beschnitten werden. Für die Juden war dafür sicherlich ein Hauptargument 1. Mose 17, die Verse 10 bis 11. Da heißt es: Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollst zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist, unter euch soll beschnitten werden. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Gott setzt hier in diesen Versen gerade die Beschneidung ein als Zeichen für den Bund. Und die Irrlehrer haben gesagt, nur wer beschnitten ist, gehört zum Volk. Und außerdem war ihrer Meinung nach Abraham auch nicht aufgrund ihres Glaubens vor Gott gerecht, sondern aufgrund ihrer Werke. Was hat er denn alles getan? Er hat sein Land verlassen, er hat seine ganze Verwandtschaft verlassen. Er war sogar bereit, dann seinen Sohn Isaak zu opfern. Also schon eine erstaunliche Leistung, könnte man sagen. Aber Paulus will genau diese Argumente widerlegen, und das ist der zweite Grund, warum Abraham so wichtig ist. Denn eigentlich, und das weist Paulus nach, ist Abraham der Vater der Gläubigen, egal ob Jude oder Heide. Und das ist für uns heute umso spannender, denn was haben wir als deutsche evangelische Christen mit einem Juden von vor 4000 Jahren zu tun? Man könnte noch mehr fragen, was veranlasst uns dazu, uns als Söhne oder Töchter Abrahams zu bezeichnen? Man hört ja ziemlich selten, dass Christen sich so bezeichnen. Und man hört vielleicht noch seltener, dass Christen ein Gebet damit beginnen, dass sie zu Gott, als dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sprechen. Tja, die Frage ist, ob das für uns gerechtfertigt ist, ob wir als nichtjüdische Christen das überhaupt dürfen. Und eine letzte Frage stellt sich uns noch, bevor wir die Argumente des Paulus näher betrachten wollen. Ist es überhaupt wichtig, dass wir diesen Titel haben? Ist es wichtig, dass wir darauf bestehen? Oder ist das mehr oder weniger egal? Kann man auch ohne diese Bezeichnung leben? Kann man auch so sein Christsein leben, dass man zu dieser Abrahams Nachkommensfrage einfach keine Meinung hat? Lasst uns gemeinsam auf Antworten aus dem Wort Gottes zu diesen Fragen suchen. Und in Vers 6 fängt Paulus sofort an: Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Dieser Satz ist nicht einfach nur eine Feststellung, die Paulus in den Raum reinstellt, sondern es ist ein Zitat aus dem Alten Testament, wir haben es vor uns schon gehört. Und in diesem kleinen Satz findet sich eigentlich die ganze theologische Grundlage für Paulus' Argument. Alles, was dann folgt, steht eigentlich darauf, dass Abraham hier durch Glauben gerecht wurde. Das zeichnet Abraham so aus, nicht, dass er der Einzige im Alten Testament gewesen wäre, aber dass bei ihm das so schön explizit erwähnt wird. Mose zitiert hier 1. Mose 15, Vers 6, und ich möchte noch einmal ab Vers 5 lesen. Und Gott führte Abraham hinaus und sprach: Blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Hier steht also schwarz auf weiß, dass Abraham durch sein Glauben gerecht wurde. Und nicht durch die Beschneidung, nicht durch andere Werke, sondern weil er glaubte. Und das ist genau das Totschlagargument im positiven Sinne gegen alle Versuche, dem Alten Testament irgendwie eine Werkgerechtigkeit unterzuschieben, dass der Vater des Volkes Israel zugleich der Vater des Glaubens ist. Wir wollen hier zur Bestätigung auch noch einmal einen zweiten längeren Abschnitt lesen aus Römer Kapitel 4, die Verse 1 bis 12. Paulus hat hier eine ähnliche Auseinandersetzung und er behandelt das Thema hier fast noch ein bisschen ausführlicher, sodass es sich für uns lohnt, auch hier von Paulus zu lernen. Römer 4, die Verse 1 bis 12. Was sollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Gilt nun diese Seligpreisung den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen ja, dass dem Abraham der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Wie wurde er ihm denn angerechnet? Als er beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte. Damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens. Denn unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Also hier argumentiert er sehr, sehr genau mit dem Text und fragt, wann wurde ihm denn der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet? War er da schon beschnitten oder noch nicht? Und die Antwort ist, er war noch nicht beschnitten, denn wir haben ja gelesen, die eine Stelle, wo ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wird, ist schon 1. Mose 15. Und die Beschneidung wird erst in 1. Mose 17 eingesetzt. Da bestand der Bund also schon. Und das, was die Beschneidung ist, sagt Paulus hier auch sehr klar, es ist ein Zeichen, das ihn versichern sollte. Ein Zeichen und ein Siegel. Es sollte ihn versichern, dass Abraham wirklich gerecht ist und dass wirklich schon ein Bund zwischen Gott und ihm besteht. Das heißt, es ist ganz klar, dass die Beschneidung niemals als ein Werk zur Errettung gedacht war. Und das jüdische Argument aus 1. Mose 17 ist falsch. Sie haben das, was als Zeichen und als Bestätigung gedacht war, zu einem verdienstvollen Werk gemacht. Gott dagegen lehrt uns, dass die Gläubigen, egal ob Juden oder Heiden, zu seinem Volk gehören. Wer wiederum nicht glaubt, auch egal ob Jude oder Heide, gehört ebenfalls nicht dazu. Wenn die Bibel hier in Galater 3, Vers 6 von Gerechtigkeit spricht, dann meint sie damit, dass Abraham wie vor dem Gericht Gottes stand. Er saß auf der Anklagebank und von oberster Stelle des Richters, von Gott selbst, wurde ihm Gerechtigkeit zugesprochen. Das heißt, die Sünden sind vergeben, es gibt keine Anklage mehr, es gibt nichts mehr, was ihn belastet, er kann als freier Mann aus dem Gericht herausgehen. Es ist eine zugesprochene Gerechtigkeit, die Abraham nicht als guter Mensch hat, weil er etwa keine Fehler mehr hätte, so als wäre die Gerechtigkeit in ihm, denn er hat noch viele Fehler begangen. Das können wir auch immer wieder feststellen, leider, wenn wir 1. Mose lesen. Aber es wurde ihm zugerechnet, und zwar die Gerechtigkeit, die Christus verdient hat, indem er das ganze Gesetz gehalten hat und am Kreuz gestorben ist. Es gibt keine Anklage mehr für die, die glauben. Diese geschenkte Gerechtigkeit vor dem Gericht Gottes, dem heiligen Gericht, hat Abraham durch seinen Glauben erhalten. Und darum schlussfolgert Paulus in Vers 7, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Das ist praktisch der Kern seiner Aussage. Er wiederholt sie dann noch einmal so ähnlich in Vers 9 und dann behandelt er das ganze dritte Kapitel lang und auch noch den Anfang des vierten Kapitels eigentlich diese These, die Gläubigen sind Abrahams Kinder. Sie wird dann näher erläutert, wird begründet, wird dann am Ende von Kapitel 3 auch angewendet. Darum geht es also. Und es ist sehr gut, dass Paulus hier extra noch davor setzt, erkennt auch. Also, das gilt es zu erkennen, das gilt es zu verinnerlichen. Und wenn auch Sie aus dieser Predigt nichts mitnehmen, dann wenigstens, dass die Gläubigen Abrahams Kinder sind. Die Frage stellt sich jetzt, kann man überhaupt sagen, dass wir Kinder Abrahams sind, nur weil wir auch glauben? Also, wie zieht Paulus die Verbindung zwischen einem gemeinsamen Glauben zu einer Familie, zu einer Kindschaft? Das kann Paulus erstens machen, weil die Kindschaft, die Sohnschaft hier geistlich verstanden wird. Keiner von uns hat natürlich eine jüdische Abstammung, aber trotzdem sind wir Abrahams Kinder. Ich möchte dazu zwei Abschnitte lesen, nochmal aus dem Römerbrief, Kapitel 2, Vers 28 und 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Also ob einer ein wahrer Jude ist, zeigt sich daran, ob Gott sein Herz verändert hat. Und in Kapitel 9, in Versen 6 bis 8, macht er ebenfalls noch eine erstaunliche Aussage. Nicht aber, dass das Wort Gottes hinfällig wäre, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Klingt etwas paradox. Er erklärt es weiter. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Paulus macht hier also eine Unterscheidung zwischen den Nachkommen, dem Samen einerseits und den Kindern andererseits, wobei diese Unterscheidung mit diesen Begriffen nur ist, damit der Leser praktisch versteht, worauf er hinaus will. Man könnte auch sagen, dass die Gläubigen Abrahams Nachkommen sind, also auch diesen Begriff auf die Gläubigen anwenden. Es soll nur deutlich werden, es gibt die äußerliche Nachkommenschaft und es gibt eine innere Nachkommenschaft, eine geistliche Verwandtschaft. Und wir müssen hier verstehen, dass diese Zweiteilung keine Ausrede ist. Das hat Paulus sich nicht ausgedacht und dann im Nachhinein über das Alte Testament gestülpt, sondern es ist die Wahrheit. Gott denkt in der Kategorie von Erwählung, von Verheißung und der geistlichen Verwandtschaft. Und dieser Gedanke entspricht auch dem Alten Testament. Wir wollen das noch einmal begründen. In 1. Mose 17, den Versen 3 bis 4, heißt es, da fiel Abram auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht. Und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Hier kommt speziell dieses Vater vieler Völker, werden mit vor. Abraham ist es nicht nur verheißen, dass er der Vater vieler Völker wäre, was ja schon gut ist, sondern er ist sogar danach benannt. Abraham, der Vater einer großen Menge oder vieler. Und es ist eigentlich so ironisch, dass die Juden immer von Abraham sprechen, dem Vater vieler Völker, um zu beweisen, dass er nicht der Vater vieler Völker sein soll, sondern nur eines Volkes. So erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Das ist der Kern seiner Botschaft an die Galater. Paulus möchte sie weiter begründen, möchte weiter untermauern, wie er dazu kommt, uns als Söhne zu bezeichnen. Und in Vers 8 geht es weiter. Er setzt dann sozusagen wieder bei Vers 6 an. In Vers 6 heißt es, gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Und dann Vers 8, da hat nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Gott hat Abraham die Gerechtigkeit durch Glauben geschenkt und er hatte den gleichen Plan mit vielen Menschen aus allen Ländern der Erde, aus allen möglichen Sprachen. Er wollte auch ihnen die Gerechtigkeit durch Glauben schenken und darum hat er schon Abraham das Evangelium verkündigt. Diese Belegstellen hier aus Galater 3, Vers 8 sind zwei Zitate aus 1. Mose 12, Vers 3 und 1. Mose 18, Vers 18. Und Abraham bekommt da gesagt, dass die Nationen mit ihm gesegnet werden sollen. Oder in 1. Mose 12 heißt es, alle Geschlechter. Man könnte ja jetzt erwidern, wenn man 1. Mose 12, Vers 3 liest, dass bei dieser Verheißung des Segens für alle Geschlechter noch gar nichts davon steht, dass es durch Glauben geschieht. Wir wollen einmal diese Stelle lesen. 1. Mose 12, Vers 3. Ich lese noch einmal ab Vers 2, damit wir den Kontext auch haben. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und jetzt Vers 3. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Hier steht eigentlich noch nichts davon, dass dieser Segen, wie Paulus es in Galater 3 voraussetzt, durch den Glauben kommt. Und das Interessante ist, dass Paulus darum in Galater 3, 1. Mose 15, zuerst zitiert. Da heißt es, dass Abraham durch Glaube die Gerechtigkeit bekommt. Und jetzt erst in Vers 8, also zwei Verse später, zitiert er 1. Mose 12, Vers 3 und sagt, alle Nationen sollen in Abraham gesegnet werden. Also, Paulus will, dass wir die Verheißung in 1. Mose 12, Vers 3 durch die Brille von 1. Mose 15 lesen. Das heißt, Gott bewirkt diesen Segen, der verheißen ist, durch den Glauben. Also, noch einmal, Paulus vertauscht die Reihenfolge der Zitate. Er zitiert erst 1. Mose 15, dann 1. Mose 12. Weil er will, dass man 1. Mose 12 aus der Perspektive von 1. Mose 15 liest. Dass Abraham und alle Geschlechter diesen Segen durch das Evangelium erhalten. Und darin wird in den Ländern der Erde der Segen sichtbar, dass Gott das Evangelium verkündigen lässt, dass er Menschen rettet, dass er Menschen die Gerechtigkeit durch Glauben schenkt. Dass sie ohne Anklage sind vor seinem göttlichen heiligen Gericht. Eines wird also hier ganz klar, Gott hatte von Anfang an den Plan, alle heidnischen Nationen auch damit zu beschenken, dass sie das Evangelium hören und dass sie durch Glauben gerettet werden können. Das führt Paulus wiederum zu dieser Schlussfolgerung, die wir so ähnlich schon einmal in Vers 7 gehört haben. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Er wiederholte diese Aussage, bringt aber noch einmal speziell diesen Aspekt des Segens mit rein. Die Galater sind nach Vers 7 wirklich Abrahams Kinder und werden nach Vers 9 mit Abraham gesegnet. Das heißt, sie genießen den Segen der Rechtfertigung, sie genießen, dass sie das Evangelium hören dürfen und dass sie den verheißenen Geist erhalten haben. Wir haben zu Beginn die Frage gestellt, was wir deutschen evangelischen Christen mit einem Juden von vor 4000 Jahren überhaupt noch zu tun haben. Und Paulus lehrt, dass wir sehr viel mit ihm zu tun haben, denn wir sind geistlich mit ihm verwandt. Wir genießen den Segen der Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Und Gott sieht uns als eine Familie, denn wir sind auf eine und dieselbe Weise gerettet durch Glauben, durch ein festes Vertrauen auf die Zusagen Gottes. Dadurch hat Gott uns die Gerechtigkeit geschenkt. Und man kann auch nicht einfach sagen, ja, Abraham, der musste ja nur glauben, dass er einen Sohn bekommt. Das ist ja relativ einfach. Einerseits ist es nicht ganz so einfach, denn wenn man bedenkt, dass Abraham schon 100 Jahre alt war und seine Frau fast genauso alt, ist es schon eine Glaubensherausforderung. Und andererseits ist sein Glaube auch noch viel umfassender. Ich möchte einmal Römer 4 in den Versen 18 bis 20 weiterlesen. Da wird die Glaubensherausforderung sehr gut dargestellt. Das ist nicht einfach. Es war nicht einfach nur die Frage, ob irgendwie Gott noch was an der Biologie rütteln kann, sodass sie doch noch ein Kind zeugen können. Es war viel mehr. Paulus schreibt, er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Also so wie die Sterne am Himmel. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war. Auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und war völlig überzeugt, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Es ging nicht nur einfach um einen Sohn. Es ging darum, dass Abraham der Vater ganzer Völker werden sollte. Diese Verheißung stand auf dem Spiel. Diese Verheißung sollte geglaubt werden. Und endlich, als er seinen Sohn dann sogar noch hatte, so sollte er ihn wieder töten, sollte er ihn Gott opfern. Und auch da hat er geglaubt, dass Gott die Toten wieder zum Leben erwecken kann. So sagt es uns dann der Autor des Hebräerbriefes. Abrahams Glaube war ebenso wie unserer ein christuszentrierter Glaube. Jesus sagt in Johannes 8 über ihn: Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Das heißt, Abraham hat im Glauben gesehen, dass eines Tages der verheißene Same kommen würde, der eine, in dem sich der Segen erfüllt oder durch den dieser Segen zustande kommt. Dass Menschen gerecht werden können, nämlich dass Jesus kommt, dass er am Kreuz stirbt. Er sah diesen Tag und freute sich. Der Unterschied besteht darin, dass Abrahams Glaube auf ein zukünftiges Ereignis gerichtet war, unser ist auf ein vergangenes Ereignis gerichtet. Wir richten unseren Blick zurück auf das ein für alle Mal geschehene Opfer am Kreuz. Aber wenn man es genau sieht, ist sogar unser Glaube auch noch zukünftig, denn wir erwarten ein zweites Kommen unseres Herrn, dass er mit den heiligen Engeln kommt, um die Welt zu richten und uns zu sich zu holen. Die Verbindung zwischen Abraham und uns ist also sehr groß. Es ist der gleiche Glaube und darum ist es nur berechtigt, dass wir zu Gott als dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs beten. Es ist tragisch, dass diese Formulierung heute im evangelischen Gottesdienst und auch im evangelischen Christenleben so gut wie nicht mehr benutzt wird. Denn wir sprechen Gott damit als den an, der einen Bund mit Abraham geschlossen hat, in dem wir selbst mit drin sind. Wir sprechen Gott als den an, der einen Segen verheißen hat, den wir genießen, nämlich die Verkündigung des Evangeliums, einen Glauben, der uns gerecht vor Gott stehen lässt, dass wir den Heiligen Geist haben, der in uns wirkt und der uns führt und uns bis zum Ende erhält. Damit verbunden ist natürlich auch die Frage, lohnt es sich? Lohnt es sich, auf diesen Titel Sohn Abrahams, Tochter Abrahams zu bestehen? Sollte uns das wichtig sein? Auf jeden Fall. Ja, es sollte uns wichtig sein. Denn andererseits nehmen wir uns selbst völlig die Gewissheit, vollgültige Glieder und Bürger im Reich Gottes zu sein. Ansonsten stehen wir auch in der Gefahr, uns als ein Volk zweiter Klasse zu betrachten. Natürlich heißt es mehrmals im Neuen Testament, dass Jesus gekommen ist, zuerst für die Juden, weil sie eben die leiblichen Nachkommen waren, aber es heißt immer im gleichen Satz, und ebenso für die Heiden. Zuerst für die Juden und ebenso für die Heiden. Und ohne diesen Titel stehen wir des Weiteren in der Gefahr, die ist sehr groß und kann man erkennen, dass wir zwischen die Gläubigen im Alten Testament und denen im Neuen Testament einen Keil treiben. Und das endet dann darin, dass wir, oder es zeigt sich darin, dass wir ihnen einen Jesus-zentrierten Glauben absprechen, dass wir ihnen eine Werkgerechtigkeit anhängen, oder dass wir sogar selbst anzweifeln, wie es die Galater getan haben, ob unser Glaube wirklich rettet oder ob wir nicht noch Werke dazu brauchen, ob wir nicht noch irgendwas brauchen, um uns jetzt wirklich und völlig in diesen Bund Gottes mit hinein zu versetzen. Lassen Sie also mit Nachdruck an dieser biblischen Lehre festhalten, dass wir durch den Glauben vollgültige Glieder und Bürger im Volk Gottes sind. Und dass wir mit diesem Volk Gottes über mehrere Jahrtausende hinweg den gleichen Segen genießen. Die Gabe der Gerechtigkeit durch Glauben. Lass uns des Weiteren darauf achten, dass wir niemals absondernd oder auch ausschließend über die Gemeinde denken. In Galater 3, Vers 28 kommt dann Paulus zu einer Art Anwendung. Da sagt er, da ist weder Jude noch Grieche. Da ist weder Knecht noch Freier. Da ist weder Mann noch Frau. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Es gibt keine kulturellen, keine intellektuellen, keine politischen, sozialen oder irgendwelche anderen Grenzen, die innerhalb der Gemeinde Gottes eine Bedeutung haben. Durch Glauben ist der Neubekehrte volles Mitglied und hat ebenso Anteil wie derjenige, der 40 Jahre im Glauben steht. Und durch Glauben ist die ehemalige Prostituierte ebenso Tochter Abrahams wie diejenige, die einen einwandfreien Lebenswandel vorzuweisen hat. Wir sollten uns selbst daraufhin kontrollieren, ob wir nicht zu diesen Gedanken neigen, ob wir nicht manchmal in solchen ausschließenden Kategorien denken. Und schließlich eröffnet uns diese Lehre, dass wir Kinder Abrahams sind und Kinder Gottes, einen besseren Blick auf das Alte Testament. Lest es nicht als ein Buch von Menschen, mit denen ihr gar nichts zu tun habt. Es gibt zwar keine Verbindung zwischen uns und der Nation Israel, aber sehr wohl zwischen uns und dem Gnadenbund, den Gott in Abraham geschenkt hat und in dem wir leben. Gottes Geschichte im Alten Testament ist die Geschichte seines Volkes, mit dem er einen Bund geschlossen hat. Und die ganze Zeit über lebten Menschen in dem Segen dieses Bundes, nämlich dass sie wissen durften, damals ja noch zukünftig, dass Christus eines Tages kommt, und dass sie darauf vertrauten, dass Gott Sünden vergibt und dafür als gerecht angesehen wurden. Lass uns darum das Alte Testament als die Geschichte unserer Väter lesen. Ich möchte mit Römer 4, den Versen 23 bis 25 abschließen. Das schließt an die vorigen Verse an, in denen es hieß, dass Abraham als fast 100-Jähriger trotzdem noch Gottes Verheißungen glaubte. Und Paulus macht in diesen Versen noch einmal schön klar, dass dieser Hinweis, dass ihm der Glaube angerechnet wurde, nicht einfach nur so dasteht. Das war nicht nur für Mose und für die Israeliten bekannt und interessant, sondern gerade aufgrund all dieser Auseinandersetzungen, die wir im Neuen Testament dann lesen, die Paulus mit den Juden hatte, gerade dafür ist dieser Vers aufgeschrieben. Wir wollen abschließen mit Römer 4. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unseretwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der um unserer Übertretung willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Amen.